In der heutigen Folge des POD-Podcasts zu Gast Nadine Gebhardt, Head of Group HR, Eva Sittig, Head of Global Communication und Tobias Vöcklin, Head of Passenger Servicing Operations und CEO der Lufthansa InTouch. Anlass für unser Gespräch ist der Gewinn des CCV Quality Award im November 2019 in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Doch seitdem in diesen 6 Monaten und speziell in den 6 Wochen, bevor wir dieses Gespräch aufgezeichnet haben, ist so viel passiert, ausgelöst durch Covid-19, sodass wir uns natürlich noch über sehr viel mehr Dinge unterhalten haben, was in diesen 6 Wochen alles passiert ist, wie der Zusammenhalt funktionierte und wie die vage Aussicht auf Zukunft Entscheidungen bestimmt. Präsentiert wird euch diese Folge von Poly, Kommunikationslösungen für eine menschliche Zusammenarbeit. Und nun gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem POD-Podcast. Hier geht es um P wie Personalthemen, Persönlichkeit und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um O wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um D wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call- und Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen, Frau Sittig, Frau Gebhardt und Herr Vöcklin, hier im Podcast zum Thema CCV Quality Award. Sie haben ihn gewonnen in der Kategorie Mitarbeiterorientierung. Hallo, wie geht's Ihnen?
Hallo, uns geht's ganz gut. Erstmal vielen Dank für die Einladung und für das Gespräch. Freuen wir uns drauf und sind ganz gespannt.
Ja, guten Morgen.
Frau Sittig, Sie sind auch noch dabei.
Genau, ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Auch ich sitze hier heute im Homeoffice.
Ja. Ah, schön. Für den einen oder anderen, die Lufthansa kennt ja wohl, glaube ich, jeder. Die muss man jetzt nicht groß vorstellen. Aber wer ist jetzt Lufthansa InTouch? Jeder, der mit Lufthansa geflogen ist oder einer der Töchter, wird es wahrscheinlich schon mal einen Kontakt gehabt haben, aber es ist ihm gar nicht so bewusst gewesen, ne?
Genau, die Lufthansa InTouch, wir sind quasi der Kundenserviceverbund für die Lufthansa Group. Das heißt, bei uns melden sich alle Passagiere der Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines mit Fragen von wirklich von A bis Z, die wir hier beantworten und die Services, die wir hier erbringen. Uns gibt es seit über 20 Jahren. Das hat sich ja aus der Lufthansa heraus selbst sozusagen entwickelt. Und mittlerweile haben wir ca. 2000 Mitarbeiter weltweit an 6 Standorten und haben um die 11 Millionen und sogar mehr Transaktionen im Jahr, die wir hier für die Passagiere sozusagen bearbeiten. Das ganze B2C und B2B, also ein ganz großes Spektrum, was wir hier abbilden. Und hier in Berlin in Tempelhof, wo der Herr Vöcklin und ich jetzt auch gerade sitzen, ist unser Headquarter angesiedelt, wo auch zentrale Funktionen angesiedelt sind, wie die Mitarbeitereinsatzplanung, Echtzeitsteuerung, Finanzen oder auch der HR-Bereich, für den ich zuständig bin.
Das ist das, was es jetzt ist. Ich kenne ja noch die Lufthansa InTouch mit einem weit weniger, sagen wir mal, sexy Brandtitel. Da hieß es ja noch Lufthansa Global Telesales, ein bisschen sperriger. Mhm. Was führte zu dieser Umbenennung? Und ich glaube, wir kommen da ja auch so drauf, dieses Thema, mit dieser Umbenennung fanden ja ganz neue Themen auch statt, nochmal aufzusetzen, ne?
Also die, ja genau, also Lufthansa Global Telesales GmbH ist auch immer noch unser offizieller Firmenname und die Lufthansa Gruppe hat vor, ja, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, dann entschieden, tatsächlich den Verbund abzuspalten und als eigenständige Gesellschaft anzulegen. Und damals hatten wir, wie gesagt, noch den Titel GTS, Global Telesales, was uns tatsächlich auch im Recruitment und auch in der Mitarbeiterbindung vor ein paar Stolpersteine gestellt hat, weil wir natürlich nicht mit dem schönen, coolen Brandnamen Lufthansa geworben haben. Und das Logo war auch blau und die Bewerber dann davon zu überzeugen, dass wir aber trotzdem Lufthansa sind und Lufthansa leben, war dann ein weiterer Weg. so dass es dann dazu kam, einfach einen neuen Namen zu finden. Ich glaube, da kann Eva auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen und wie jetzt der Name Lufthansa in Touch zustande kam. Aber der hat uns natürlich vor allen Dingen im Recruitment, aber auch in der Mitarbeiterbindung tatsächlich noch mal sehr stark nach vorne gebracht.
Sie haben es ja auch selber gesagt, Global Telesales ist jetzt nicht wirklich ein sexy Name gewesen. Und vor einigen Jahren, als die Eva Sittich hat es im Wesentlichen vorangetrieben, dieses Rebranding zur Lufthansa in Touch, haben wir halt auch das Gefühl gehabt, dass der Name oder der Brand Global Telesales nicht wirklich das widerspiegelt, was wir tun. Denn unser Fokus hat sich sehr stark gewandelt von Sales, von einem Teil einer Vertriebsorganisation hin zum wirklichen Kundendienst und Service am Kunden. Und da hatten wir das Gefühl oder war unsere Strategie ganz klar, dass wir das auch in unserem Brand entsprechend zum Ausdruck bringen wollten. Und wir denken, das ist uns ganz gut gelungen mit dem Brand Lufthansa in Touch.
Ja, also ich hatte so die Assoziation Global Telesales, das klang so ein bisschen nach Lagerhalle im Industriegebiet. Und in Touch, das ist so für mich so das Thema Service, Wohlfühloase in einer schönen Shopping Mall zum Beispiel. Also weil ich die Bilder habe. Mhm.
Ja, absolut. Wobei natürlich die Passagiere, die anrufen, das natürlich nicht merken und spüren, ne? Wir melden uns ja im Namen der Lufthansa hierbei.
Genau, aber es ist ganz wichtig, denke ich, und Eva, du kannst ja vielleicht ein bisschen noch im Detail drauf eingehen, aber ganz wichtig im Recruitment, so wie Frau Geppert das dargestellt hat, im Recruitment der Kollegen und auch das Gefühl der Mitarbeiter für Lufthansa in Touch zu arbeiten, ist aus unserer Perspektive ein ganz anderes als für Lufthansa Global Telesales zu arbeiten. Das fällt uns schon einfacher, jetzt auch Mitarbeiter zu gewinnen.
Ja, wir wollten gerne die Nähe zum Mutterkonzern hier, Firmennamen auch demonstrieren und auch einen einheitlichen Markenauftritt über alle Standorte weltweit hinweg generieren. Und das ist uns mit der Lufthansa in Touch gelungen. Und es geht halt auch darum zu sagen, okay, wir sind einer der ersten Kontaktpunkte für die Passagiere, wenn die Airline erreichen. Es gibt ja nur noch wenige persönliche Kontaktpunkte entlang der Reisekette. Und dort der Name in Touch trägt dazu bei, zu sagen, okay, sie können, unsere Fluggäste können direkt mit der Airline über uns Kontakt aufnehmen. Wir haben auch in diesem Zusammenhang die Firmenwerte neu definiert und ein wichtiger Firmenwert ist Individual Caring, dass wir halt uns um die Mitarbeiter und um die Fluggäste kümmern. Wir sind Qualitätsführer im Airline-Bereich. Wir fördern den internationalen Teamspirit und das sind so auch Werte, die halt in diese Mitarbeiterorientierung massiv einfließen.
Das waren ja jetzt auch so die Aufhänger, warum Sie sich damals beim Quality Award beworben haben und ihn dann natürlich auch noch gewonnen. Was war denn da die also was passierte mit diesem Rebranding, mit dieser Neuausrichtung der Mitarbeiterorientierung? Was waren da so die ersten Überlegungen und wie kam das Ganze dann so ins Laufen? Es ist ja keine Geschichte, die von heute auf morgen geht.
Nee, also der Ausgangspunkt war eigentlich der Sommer 2018, wo es im Flugbetrieb der Lufthansa und unserer Kunden, also aller Lufthansa Group Airlines, große Herausforderungen im operativen Flugbetrieb gegeben hat. Viele Verspätungen, viele Cancellierungen von Flügen. Ich bin sicher, da waren auch Sie wahrscheinlich von betroffen und sind das ein oder andere Mal stehen geblieben oder verspätet an Ihrem Ziel angekommen. Und das hat dazu geführt, dass wir im Sommer 2018 ein unheimlich hohes Transaktions- und Anrufvolumen hatten. Und wir hatten zu der Zeit über einen längeren Zeitraum schon Schwierigkeiten in unserer operativen Performance, in unserer operativen Leistungserbringung. Was sich dann natürlich durch diesen Anstieg in Transaktionen im Sommer 2018 nochmal deutlich verschlimmert hat. Also wir hatten große Herausforderungen, die vertraglich vereinbarten Service-Level zu erfüllen, zum Beispiel die Erreichbarkeit darzustellen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Hebel haben wir, um diese operative Leistungserfüllung oder unsere Leistungsfähigkeit deutlich zu verbessern. Und wir haben da im Wesentlichen zwei Hebel gesehen. Zum einen hatten wir einfach nicht genügend Manpower, um das Volumen zu handeln. Das heißt, wir hatten zu wenig Kollegen. Und zum anderen war unsere operative Steuerung nicht so leistungsfähig, wie wir das für notwendig erachtet haben. Beim Thema, wie können wir Mitarbeiter aufbauen, wie können wir wachsen, haben wir gesagt, Recruitment ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt, um zu wachsen. Aber genauso wichtig war uns, wie können wir es denn attraktiver machen für die Kollegen, die wir bereits gewonnen haben und die bei uns arbeiten, dass die sich hier bei uns im Unternehmen wohler fühlen, gerne zur Arbeit kommen und dann auch länger im Unternehmen verbleiben. Also wir haben das Thema Retention genauso gewichtet wie das Thema Recruitment, um dann auf diesen beiden Füßen entsprechend zu wachsen. Und beim Thema Retention hat sich unsere HR-Abteilung, unsere Product and Process-Abteilung, haben die Kollegen sich sehr intensiv Gedanken gemacht, wie kann ich es denn attraktiver machen, bei uns zu arbeiten? Wie kann ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiter wirklich das Gefühl haben, Mensch, Lufthansa Touch, das ist ein cooles Unternehmen, da gehe ich gerne zur Arbeit, die kümmern sich um unsere Mitarbeiter und da habe ich auch Entwicklungsmöglichkeiten mit der ganz klaren Zielsetzung, dann natürlich auch die Fluktuationsrate zu reduzieren. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt im Sommer 2018. Und dann haben die Kollegen in relativ kurzer Zeit sich sehr intensiv Gedanken gemacht und sind mit ganz guten Programmen, mit denen wir uns ja dann im Endeffekt auch diesen Qualitäts-Award beworben haben, ins Rennen gegangen.
Sie haben es angesprochen, das ist ja ein Thema, was in vielen Service-Centern Part ist, Mitarbeiterbindung und überhaupt sie zu gewinnen, je nachdem, mit welchem Brand man eben draußen auftritt. Das hat ja durchaus medial nicht immer den besten Ruf, zu Unrecht, wie ich finde. Und Sie haben diese einzelnen Programmpunkte entwickelt. Gab es da für Sie eine Priorität? Was war der erste Schritt wichtig? Wo kann man feststellen, ob das überhaupt greift? Oder haben Sie die parallel angegangen?
Eigentlich relativ parallel. Ich denke, der Ausgangspunkt war so ein bisschen, da kann Frau Geppert ja vielleicht im Detail drauf eingehen, war, wir haben uns als erstes mal überlegt, was macht uns denn besonders, was macht uns denn einzigartig, auch gerade hier im lokalen Markt in Deutschland. Und unsere große Stärke, was wir auch entsprechend ausspielen können, ist natürlich unsere Internationalisierung.
Genau, mit unseren 6 Standorten, die wir weltweit haben, kann natürlich auch nicht jedes Service Center bieten. Und wir haben uns dabei gedacht, das zu erleben, dass man tatsächlich einmal an einem anderen Standort arbeiten und leben kann für einen gewissen Zeitraum, erweitert natürlich auf der einen Seite den persönlichen Horizont jedes Menschen, mit neuen Kulturen in Verbindung zu geraten, andere Lebensumstände kennenzulernen. Auf der einen Seite natürlich dieser Aspekt für die persönliche Entwicklung, aber natürlich auch ganz klar im Fokus für uns als Unternehmen zu sehen, durch solche Austauschmöglichkeiten, die sprechen jetzt speziell über unser Programm On the Move. Da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, für bis zu 2 Monate an einem anderen Standort zu arbeiten, quasi ihren Job einfach mitzunehmen und umzuziehen für einen gewissen Zeitraum. Und das ermöglicht natürlich auch einen sehr, sehr starken Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen untereinander. Das merken wir jetzt auch ganz stark in der aktuellen Zeit, wenn es auch darum geht, solidarisch zu sein. Man kennt sich jetzt, man hat sie schon mal gesehen oder hat halt ganz andere Bezugspunkte, als wenn man vorher vielleicht anonym nur in Center A und Center B gesessen hat. Das war so der Hintergrund, wie wir dazu gekommen sind. Und natürlich das Produkt Fliegen auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich erlebbar zu machen, das Produkt Lufthansa zu zeigen. Und das ist der zweite Aspekt, und zwar die Airport and Product Days, die wir eingeführt haben. Da können unsere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich für mehrere Tage unsere großen Lufthansa-Hubs Frankfurt, München, Wien und Zürich kennenlernen, erleben, Abläufe am Flughafen erleben, um dann am Ende natürlich nicht nur diesen Austausch mit anderen Kollegen zu haben, sondern auch natürlich den Passagieren ganz anders Auskunft geben zu können, wenn sie das schon einmal selbst alles erlebt, gesehen haben und auch wissen, wie es hinter den Kulissen abläuft.
Und was es natürlich auch extrem attraktiv macht, diese Airport und Product Days, ist, wir haben dann natürlich auch Zugang zu Bereichen, in die man sonst nicht kommt. Mhm, ne? Also genau. Das heißt, wir sind dann in Bereichen und in Flugzeugen, in die man als normaler Passagier, als normaler Reisender überhaupt nicht hinkommt und hat dann natürlich nochmal einen sehr exklusiven Einblick. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind natürlich durch unsere internationale Ausrichtung auch tendenziell in Ländern und Standorten unterwegs, wo die Kostenbasis sehr attraktiv ist. Da haben wir auch eine ganze Menge Kollegen, die unsere Kunden professionell und qualitativ hochwertig betreuen sollen, die selber aber noch nie in ihrem Leben Flugzeug gesessen haben. Und das ist natürlich auch extrem attraktiv, dass wir diesen Kollegen die Möglichkeit geben, auch mal eine lange Flugreise zu unternehmen und dann natürlich diesen Einblick in die Flughäfen zu bekommen, der dem normalen Passagier ja gar nicht zugänglich ist.
Ja, kann ich mir vorstellen, das ist auch nochmal wichtig, wo kann ein Koffer verloren gehen, wobei ja da meistens die Airline nichts dafür kann, das ist ja immer der Support der Dienstleister am Flughafen, aber was kann alles schief gehen und an welchen Stellen, was passiert hinter den Kulissen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das für manches Verständnis durchaus hilfreich ist und so wie Sie es gesagt haben, ich glaube in Deutschland, haben wahrscheinlich der Großteil ihrer Mitarbeiter schon irgendwelche Urlaubsreisen mit Flugzeug oder das ist für die relativ selbstverständlich, aber sie sind ja eben einmal um den Globus verstreut. Da haben es doch viele noch, die sehen das Flugzeug wahrscheinlich nur aus der Entfernung immer abheben, ne?
Ja.
Wie lange dauern jetzt diese Airport und Product Days dann, dass die fliegen die praktisch wirklich aus der ganzen Welt die Leute ein und das sind dann noch gemischte Teams, die dann vor Ort sind oder wie darf man sich das vorstellen?
Genau. Ja, die Leute werden aus allen Standorten eingeflogen. Wir versuchen, dass die Kollegen an den Gruppen auch gemischt sind, also dass möglichst jeder Standort auch repräsentiert ist. Und die bleiben dann, der eigentliche Airport and Product Day geht 2,5 Tage. Wir haben unterschiedliche Programme durchgeführt in den vergangenen Jahren. Einmal Airport and Product Days, wo die Kollegen einfach nur an einem Flughafen waren und dann an Flughäfen, halt von einem Flughafen zum nächsten nochmal geflogen wurden oder gereist sind. Das wäre dann zum Beispiel Frankfurt und Wien oder München und Zürich, sodass sie auch einen Einblick bekommen in die Airlines der Lufthansa Group und dass es nicht nur ein Lufthansa-singuläres Thema wird.
Ich dazu noch ergänzen, wir sind natürlich immer bestrebt, die Programme auch weiterzuentwickeln. Ne? Wenn sie frisch gestartet sind, gibt es vielleicht hier und da noch Hiccups. Wir hören uns auch natürlich ganz intensiv das Feedback der Kolleginnen und Kollegen an, um zu schauen, was hat denn gut gepasst, wo müssen wir noch was verbessern oder ändern und so kommt es halt dazu, dass sich so ein Programm halt auch ständig, selbst kurzfristig, weiterentwickelt, um da einfach auch den Bedürfnissen noch besser gerecht werden zu können.
Das ist ja auch das Schöne, dass genau dieser Lernprozess auch für alle dann sehr schnell live nachvollziehbar wird, ne?
Genau, genau. Und das Feedback ist auch wirklich direkt, natürlich einerseits vor Ort, wenn die Kolleginnen und Kollegen da sind, aber natürlich auch im Nachgang mit Fragebögen und so weiter, um da wirklich auch zu verstehen, was bringt es denn jetzt wirklich?
Und gerade bei diesen Airport und Product Days ist es uns auch ganz wichtig, einen aktiven Austausch mit den Mitarbeitern zu haben. Das ist natürlich auch für uns, gerade für das Management-Team, eine Riesengelegenheit, auch mal außerhalb des normalen Betriebes mit Kollegen von allen Standorten in den Austausch zu kommen, zu hören, was die Kollegen denken, was man besser machen kann, was gut läuft, wovon wir mehr machen sollten, sodass eigentlich immer ein fester Bestandteil jedes Airport und Product Days in jeder Veranstaltung ist, ein sogenannter Kaminabend, wo dann auch ein Mitglied der Geschäftsführung teilnimmt, das rotiert. Mir ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ich bei einzelnen Veranstaltungen dabei bin, einfach auch um diese Präsenz und den Austausch mit den Mitarbeitern zu haben. Und auch das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr gewinnbringend, für uns aus der Geschäftsführung natürlich die Möglichkeit, mal direkt zu hören, wie es läuft, wie die Stimmung ist, was gut ist, was schlecht ist. Und für die Kollegen natürlich auch ein bisschen dann den Einblick zu geben, was unsere Strategie ist, an welchen Themen wir global arbeiten, was unsere Pläne für die Zukunft sind. Da ist natürlich auch ein großes Interesse vorhanden.
Da hat sich ja auch während dieser ganzen Neuausrichtung oder diesem ganzen Programm, hatte ich so den Eindruck, damals auch aus unserem Gespräch, was Sie berichtet haben, auch einiges so im internen Umgang geändert. Lufthansa ist ja auch immer noch sehr, ja, ein sehr konservativer Konzern in verschiedenen Punkten und die Sie-Form streckt sich überall durch. Das hat sich ja bei Ihnen dann auch auf einmal geändert, dass Sie da auch eine andere Kultur auf einmal so mitentwickelt haben, ne?
Naja, klar. Also wir bei der Lufthansa in Touch waren schon eher, hatten schon länger eine Dudes-Kultur. Wir haben uns doch unterschieden von den Kollegen teilweise in Frankfurt. Aber natürlich tragen solche Programme absolut dazu bei, dass sich einfach auch der Spirit, den man so im Unternehmen hat, einfach auch sehr positiv verändert, weil durch diesen Austausch ganz andere Beziehungen erschaffen werden zwischen den Kolleginnen und Kollegen und ja, eine ganz andere Art von Kommunikation auch untereinander stattfindet. Ich glaube, wir sehen das auch stark auf unserem internen Blog, wo immer aktuelle Themen veröffentlicht werden, wo die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben zu kommentieren. Und da sieht man jetzt schon ganz stark auch Verbindungen, wo selbst wenn es um Standort A geht, die Kollegen aus anderen Standorten dann genauso darauf reagieren und sich damit auch viel mehr identifizieren können, weil sie vielleicht schon mal da waren oder Kollegen beherbergt haben sogar, die aus dem Standort hier dann sie besucht haben zum Beispiel.
Bei diesem On the Move, da möchte ich noch mal einmal kurz drauf angehen. Da gibt es ein paar Kriterien. Wie kann man sich da bewerben? Den ganzen Rahmen organisieren Sie ja dann, aber was sind da so die Grundvoraussetzungen erstmal und wie läuft so ein begleiteter Prozess zum Beispiel da auch ab?
Genau, die Kolleginnen und Kollegen können sich bewerben dafür und natürlich schauen wir, dass wir da Mitarbeiter auswählen, die auch wirklich eine Top-Performance auch bringen und ja, mit denen wir natürlich sehr zufrieden sind. Bei denen wollen wir natürlich diese besondere Gelegenheit bieten, dann auch an die anderen Standorte zu reisen. Das Ganze wird dann auch nochmal abgestimmt zwischen den Standorten, weil wir haben natürlich auch so spannende Standorte wie Kapstadt, wo ganz viele Menschen hin möchten. Und natürlich können wir nicht alle Kollegen, die sich bewerben, nach Kapstadt schicken. Das heißt, da müssen wir nochmal intern schauen, wer geht dann letztendlich tatsächlich an welchen Standort. Vor Ort wird das Ganze dann auch begleitet. Das heißt, die Kollegen, die dort ankommen, werden erst einerseits von HR oder auch dem Standortleiter begrüßt, eingewiesen, eine Wohnung wird zur Verfügung gestellt und dann gibt es vor Ort auch so eine Art ein Buddy, so ein Kollege vor Ort, der sich dann natürlich ganz speziell kümmert, alle Fragen beantwortet und wir sehen es halt ganz häufig dadurch, dass die Kollegen dann in dem Team sozusagen einfach eingebunden werden, gibt es dann da Abendveranstaltungen, die gehen dann zusammen weg, die zeigen sich am Wochenende die Stadt und was auch immer. Also es steht ein sehr lebhafter Austausch, wo man sich dann schon, glaube ich, sehr familienzugehörig fühlt. Und wenn die Kollegen dann wieder da sind, gibt es auch einen Austausch mit dem Team hier vor Ort an dem Heimatstandort sozusagen. Weil dadurch, dass sie ja ihre Aufgaben quasi mitnehmen und von dem einen Team, was zum Beispiel in Berlin sitzt, ihre Anrufe quasi virtuell mitnehmen und diese dann zum Beispiel Kapstadt machen. Dort gibt es aber auch ein Team, was den gleichen Service betreut. Und diese Erfahrung, die sie dort machen, was läuft da vielleicht anders, was wird anders gemacht, was läuft aber auch gleich, diese Erfahrung bringen sie dann mit und besprechen sie auch nochmal hier in ihrem Heimatteam sozusagen, um da auch nochmal alle Erfahrungen ja mitbringen zu können und dass sich das Team, was dann sozusagen hier in Berlin geblieben ist, ja auch noch was von hat sozusagen. Das ist eine Veranstaltung für die Mitarbeiter. Mhm.
Was mich bei dem Thema auch noch fasziniert hat, als wir uns unterhalten haben, in der Bewerbung war ja dieses Thema, Sie hatten dann noch so eine Beschreibung eines internen ja, Vorschlagssystems, das sich ja irgendwie auch aufgelöst hat, auf einmal durch diesen kulturellen Austausch, dass es also nicht mehr dieses, ich reiche einen Vorschlag ein und der wird dann geprüft, sondern auch da hat sich ja einiges verändert, was ja für viele Unternehmen oftmals auch ja dieses Loslassen ja auch bedeutet, eine bestimmte Struktur, die man mal eingeführt hat, neu zu denken, ne?
Ja, unbedingt. Wir haben ein betriebliches Vorschlagswesen gehabt, wie wahrscheinlich viele Unternehmen, Mitarbeiter konnten schriftlich was einreichen, dann wurde es geprüft und in der Regel passierte aber tatsächlich nicht so viel. Oder es war nicht unsere Zuständigkeit oder. Durch diese Austauschmöglichkeiten, die wir jetzt geschaffen haben, ergeben sich da Sachen viel schneller tatsächlich und viel nachhaltiger, weil die Kollegen dann sofort sagen können, guck mal, in Kapstadt machen die das so und so, warum können wir das hier nicht machen? Aha, ja, zack, wird's umgesetzt, wenn es natürlich, wenn es passt. Ne? Also dieser Best-Practice-Austausch, der ist viel schneller. Das also funktioniert tatsächlich deutlich besser und wir brauchen nicht mehr so ein standardisiertes Programm, ja, was dann wirklich viel Ressourcen gefressen hat, aber nicht so richtig den Mehrwert gebracht hat. Dazu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen bei diesen Airport and Product Days auch die Möglichkeit haben, mit quasi unseren Auftraggebern in den Kontakt zu kommen. Da kommen also Lufthansa oder Swiss oder Austrian-Kollegen hin und berichten auch nochmal aus ihrer Brille. Und auch da können natürlich Themen angesprochen werden und im Idealfall dann auch gleich mitgenommen werden. Also insofern verkürzen sich einfach die Zeiten, die man vielleicht vorher gebraucht hat, um eine Idee zum Laufen zu bringen.
Haben sich da auch so das Thema Eigenverantwortung auf einmal eine neue Qualität bekommen?
Also ich glaube, das Thema Eigenverantwortung und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen ist schon immer sehr hoch gewesen bei uns. Also da spüren wir auch in den Townhall-Meetings, Betriebsversammlungen, wenn wir Veranstaltungen haben, wo wir nochmal in den Dialog mit den Mitarbeitern gehen. Das ist, finde ich, als extrem ausgeprägt, weil wir eine sehr hohe Identifikation auch mit der Lufthansa-Gruppe und mit der Lufthansa in Touch haben und die Mitarbeiter da sich sehr stark ohnehin einbringen mit Verbesserungsvorschlägen, mit Ideen, wie man Dinge besser machen kann, was ihnen auffällt. Also das ist schon immer vorhanden gewesen und ich glaube, jetzt über diese neuen Herangehensweisen und Programme und Austauschmöglichkeiten können wir diese Bereitschaft noch besser nutzen. Hm.
Sie haben ja auch so das ganze Ambiente im Service Center, also zumindest den Berliner Standort, den ich jetzt kenne. Da ist ja auch sehr viel Lufthansa-Branding, da ist sehr viel Aviation. Also es ist jetzt nicht einfach nur eine Fläche, wo telefoniert wird, sondern dieses ganze ja, Setting drumherum spielt ja eigentlich in dieser Welt, ne, und unterstützt das noch mit.
Ja, wir haben, also die Kollegen arbeiten bei uns, weil sie airline-affin sind. Und die leben halt dieses Ich gehöre zur Airline-Gefühl. Und wir versuchen das in dem Branding, auch in der Inneneinrichtung der Büroräume auch wieder zu spiegeln, um so eine Kultur auch zu schaffen.
Mhm. Ja, das unterstützt natürlich. Ich habe das ja auch sonst, also auch gerade im Automobilbereich, hilft es ja auch, wenn man so eine Marke hat, mit der man sich identifizieren kann. Ne? Das ist was Greifbares, das sich vermitteln lässt. Absolut. Aber wie bringen Sie das noch so im normalen Alltag? Also wir haben jetzt das Programm. Sie haben noch eine dritte Säule mit dem Hashtag One Customer Service Team, das ja auch etwas bringt. Wie trägt das noch dazu bei, diesen Spirit zu unterstützen?
Die Idee ist, dass wir eine gemeinsame Aktion oder ein gemeinsames Team, Community bilden mit den Kollegen der Austrian Airlines und der Swiss Airlines und der Lufthansa, sodass man hinterher ein Service Center Verbund hat für die gesamte Lufthansa Group. Die Lufthansa Group ist ja durch eine Restrukturierung gegangen und die Airlines, Austrian Airlines und Swiss Airlines wurden dort mit eingebunden in die Gruppe und wir sagen, okay, wir bieten Kundenservice für alle drei Airlines übergreifend an. Und die Idee war mit dieser großen Veranstaltung, dieser 2,5-tägigen Konferenz, dass sich die Kollegen von den unterschiedlichen Servicecentern der drei Airlines und auch wir von der Lufthansa in Touch alle treffen und austauschen und anfangen, eine Gemeinschaft zu werden. Das war die Idee. Und wir sind bei der Veranstaltung, haben wir Workshops gemacht, wir hatten inspirierende Vorträge, wir haben auch eine Ausstellung gemacht, wo halt jeder Bereich, jede Airline, jedes Team seine inhaltlichen Arbeiten vorstellen konnten. Und jetzt gilt es halt, diesen Spirit weiterzutragen und weiter zu entwickeln. Und für diese Entwicklung haben wir innerhalb der Lufthansa in Touch eine Veranstaltungsreihe, die InstaTouch heißt, wo wir an jedem Standort weltweit, so in einem 1,5-Jahresturnus, die Kollegen auch treffen sich dort mit dem Management und auch mit unseren Geschäftspartnern von der Swiss und der Austrian Airline.
Das ist einfach auch eine gute Gelegenheit für uns. Wir sind ja doch ein mittelständisches Unternehmen mit über 2000 Mitarbeitern. Wenn man dann noch unsere Subprovider dazu nimmt und auch andere Service Center in der Lufthansa-Gruppe, das hat noch ein Service Center, die Austrian hat 3 Service Center, dann ist das schon eine ganz große Organisation. Und die Idee dahinter ist einfach auch da, den Austausch zu fördern, den Austausch zu stimulieren. Die Mitarbeiter sollen teilen, an welchen Projekten sie arbeiten, sodass da auch eine Transparenz herrscht und die Mitarbeiter auch ein bisschen den Ausblick in die Zukunft haben. Wie wollen wir denn den Customer Service für die Lufthansa-Gruppe entwickeln? Wie wollen wir denn unser Geschäftsmodell entwickeln? Wie wollen wir denn unser Unternehmen entwickeln? Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch wesentlich wichtiger für die einzelnen Kollegen, da ein bisschen Verständnis und Transparenz hinzubekommen und zu verstehen, was ist denn eigentlich die Perspektive für das Unternehmen, für das ich arbeite. Und da ist diese von der Eva Sittig genannten InstaTouch-Events ein ganz wesentlicher Beitrag, ein ganz wesentliches Tool, das zu erreichen und diese One-Customer-Service-Community in derselben Logik und dieselbe Idee, aber dann halt übergreifend, gesellschaftsübergreifend auch die Kollegen, die in den anderen Gesellschaften den Customer Service erbringen.
Was auch wichtig ist für die Kollegen, die an den ganzen Programmen teilnehmen, sind die flachen Hierarchien. Also man hat immer, bei allen Programmen hat man immer Zugang direkt zur Geschäftsführung oder zu Geschäftspartnern aus der Lufthansa-Gruppe, die in hochrangigen Positionen innehaben. Und das ist was wir auch massiv fördern, dass es einen direkten Austausch gibt und dass mit solchen Programmen Barrieren praktisch überwunden werden.
Und wir haben dann auch in dem Sinne durchaus auch den ein oder anderen hochkarätigen Gast, würde ich sagen. Beim InstaTouch-Event in Kanada, in Peterborough, hatten wir die damalige Vorständin Personal und Recht, Bettina Volkens, als Gast. Bei dem One Customer Service Community Veranstaltung hatten wir den Harry Hohmeister, der für die Netzwerk Airlines im Lufthansa-Vorstand verantwortlich ist. Und beim InstaTouch-Event in Istanbul hatten wir die Nina Överdick als Gast, die Head of Finance für die Lufthansa Airline ist. Das ist natürlich auch etwas, was die Mitarbeiter sehr schätzen, diesen informellen Austausch und auch den Zugang zu verschiedenen Hierarchieebenen, auch im Konzern bei den Kunden, um auch da zu verstehen, was sind die Pläne, wie ist die Entwicklung, wie sehen unsere Geschäftspartner, wie sehen unsere Auftraggeber uns.
Also Kommunikation und Netzwerken über alle Hierarchieebenen, das scheint so in Ihrer DNA jetzt zu stecken, ne?
Ja, könnte man so sehen. Also da haben wir viel dran gearbeitet, glaube ich, in den letzten Jahren, dass wir da jetzt stehen.
Sie hatten es am Anfang gesagt, die Herausforderung oder der Vorteil der Internationalisierung. Was sind jetzt so die Herausforderungen? Was sind jetzt die Vorteile? Wir haben schon das ein oder andere angesprochen. Also wir haben ja unterschiedliche Kulturen oder Sie haben da sehr unterschiedliche Kulturen drin. Der Background, Verständnis von Dingen, wie bringt man die zusammen? Und Sie haben ja Peterborough angesprochen. Sie haben auf den Philippinen oder wo, glaube ich,
genau. Einen Standort.
Genau. In Asien dort einen Teil. Sie haben in Brünn einen in Europa. Sie haben in Berlin, also es sind ja, oder Kapstadt. Was sind so die Unterschiede wirklich und wo sind die Gemeinsamkeiten, die Sie gut zusammenbringen können?
Also wir haben insgesamt 6 Standorte, wir haben es genannt, den einen oder anderen, Berlin als Hauptstandort, dann in Europa haben wir noch Brünn in der Tschechischen Republik, wir haben Istanbul, wir haben Peterborough in Kanada, wir haben Kapstadt und Manila, fühlen uns da mit diesem Portfolio an Standorten sehr wohl aktuell, fühlen uns da sehr gut aufgestellt. Zum einen ist das natürlich für uns die Möglichkeit, so gut wie jede Sprache, die wir abbilden wollen, auch in unserem Netzwerk abbilden zu können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir da wirklich auch Nischensprachen, Deutsch, Hebräisch, können wir in unserem Netzwerk zu wettbewerbsfähigen Preisen abbilden. In der Kombination können wir auch die deutsche Sprache, was ja oftmals eine Herausforderung ist, zu sehr wettbewerbsfähigen Konditionen produzieren mit unserem Standort Berlin, der natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, aber auch die deutsche Sprache im Standort in Istanbul, wo wir Muttersprachler haben. Wir können das in Kanada im Großraum Toronto über Home-Based Agents abbilden. Da haben wir viele Deutsche, die in Toronto leben und die jetzt für uns über Home-Arbeit arbeiten. Und auch in Brünn können wir die deutsche Sprache abbilden. Also dieses Standortportfolio gibt uns eine ganze Menge Flexibilität. Und gerade in Zeiten wie diesen mit der Corona-Krise natürlich auch eine Flexibilität in Bezug auf Business Continuity. Wir haben es erlebt, wir mussten unseren Standort in Manila für eine Zeit lang schließen. Wir konnten unseren Standort in Kapstadt nur noch sehr eingeschränkt operieren durch die Ausgangsbeschränkungen, die in Südafrika eingeführt wurden. Und da sehen wir jetzt gerade, wie werthaltig unser globales Standortportfolio ist, weil wir viele von diesen Einschränkungen dann einfach im Netzwerk, im Verbund auch abfedern können. Mhm. Und kulturell, Sie haben es angesprochen, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ja, das sind extrem unterschiedliche Kulturen, die wir haben. Aber ich sehe das oder wir sehen das bei uns im Unternehmen als eine Riesenchance, weil das natürlich auch nicht nur viele unterschiedliche Kulturen, sondern auch eine Vielfalt an Kulturen, die sich hier sehr gewinnbringend bei uns im globalen Unternehmen einbringen. Viele verschiedene Aspekte, sodass wir ganz klar sehen, diese kulturelle Vielfalt, da profitieren wir ungemein. Und auch das macht es ja extrem attraktiv. Wir haben an den verschiedenen Standorten unheimlich viele Nationalitäten und unheimlich viele verschiedene Sprachen. Und auch das macht es ja für junge Leute extrem attraktiv, in solch einem Unternehmen dann zu arbeiten. Und das in Kombination mit den Programmen, die Frau Geppert und die Frau Sittich hier vorgestellt haben, macht uns unheimlich stark.
Reinspielt, ist das Thema, was Sie vorhin genannt haben, Kommunikation, Transparenz und Networking. Ja. Ich denke, man kann diese unterschiedlichen kulturellen Wurzeln nur erschließen, wenn man halt kontinuierlich darüber spricht, wenn man kontinuierlich zeigt, wie sieht's denn in den anderen Ländern aus, was machen die, was ist die Motivation, Dinge auf diese Art und Weise zu tun, wie sie das machen, um dann halt hinterher ein Netzwerk zu bilden, wo man Hand in Hand arbeitet.
Und nun eine kurze Unterbrechung und zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Mitarbeiterorientierung des CCV Quality Award ist. Poly ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das eine menschliche Zusammenarbeit ermöglicht. Poly kombiniert legendäres Audio-Know-how mit leistungsstarken Video- und Konferenzfunktionen, damit das Wir-Gefühl lebendig wird. Ergänzt um Headsets, Software und Telefone ist Poly weltweit die erste Wahl für jede Art von Arbeitsbereich. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.poly.com. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun zurück zum Gespräch.
Ja, und wir sind jetzt, Sie haben es schon angesprochen, Herr Vöcklin, die Corona-Herausforderung, Krise, wie auch immer man sie nennen will, sie hat bei Ihnen ja auch eingeschlagen und wir hatten ja einen Termin, eigentlich ursprünglich mal direkt nach der CCW, glaube ich am 10. oder am 11. März ausgemacht und das war so der Initialtag oder der Tag davor, als es am Wochenende einmal kräftig rumste bei ihm. Reaktionen und Sonderbedingungen gehören ja bei Ihnen zum Geschäft. Streiks sind vorhersehbar, wann die kommen. Unwetter lassen sich in gewissen Rahmen voraussetzen. Bestimmte Flugausfälle, Sie haben es gesagt, 2018 war eine Herausforderung. Aber das, was jetzt da ist, Das ist ja eine völlig andere Nummer. Wie sind Sie jetzt damit umgegangen?
Ja, haben Sie sehr schön zusammengefasst. Das ist tatsächlich eine völlig eine Herausforderung von bisher unbekanntem Ausmaß. Wir haben regelmäßig mit Unregelmäßigkeiten zu tun. Sie haben es genannt, wir haben Streiks, wir hatten den Vulkanausbruch in Island, wir hatten den 9. September. In unserer Industrie hat schon die eine oder andere Herausforderung gegeben. Die Herausforderung, die wir jetzt haben, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Und genau Anfang März, als sich die Situation wirklich sehr dynamisch entwickelt hat und praktisch stündlich sich die Situation verändert hat, waren wir dem natürlich auch ausgesetzt, hauptsächlich durch unsere Kunden, wo dann nach und nach die Flugbuchungen und die Flüge eingebrochen sind, viele Flüge gestrichen wurden, viele Kunden aus verständlichen Gründen ihre Reisen storniert haben, sodass wir zu Beginn eigentlich ein sehr hohes Eingangsvolumen hatten und eigentlich auch operativ vor der Herausforderung standen, wie können wir das bestens bewältigen, wie können wir für unsere Kunden in dieser schwierigen Zeit erreichbar sein. Was uns natürlich auch extrem beschäftigt hat, war die Frage, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen und wie können wir hier die Business Continuity sicherstellen?
Wir haben da also relativ schnell dann auch agiert, als es quasi losging und auch die Nachrichten sich da sehr intensiviert haben zu dem Thema und haben als allererstes strikte Hygienemaßnahmen sozusagen in den Standorten weltweit auch einheitlich eingeführt. Das war uns ganz wichtig, um natürlich unsere Mitarbeiter zu schützen und sie gesund zu erhalten. Dazu kommt das Thema Social Distancing. Das war ja dann auch natürlich für uns sehr wichtig, gerade im Callcenter, wo man doch beieinander sitzt, sage ich mal, im Großraumbüro, dass wir da relativ zügig es geschafft haben, sehr, sehr viele Mitarbeiter ins Homeoffice zu bringen, auch vom Telefon sozusagen ins Homeoffice zu bringen, um einfach dieses Social Distancing in den Büros zu gewährleisten, dass da genügend Mindestabstand sozusagen eingehalten werden kann, um die Mitarbeitern auch wirklich die Sicherheit zu vermitteln, okay, wenn ich hier ins Büro komme, ich bin auch sicher und kann hier arbeiten, ohne meine Gesundheit zu gefährden. Das waren so unsere ersten Maßnahmen, die wir da getroffen haben, um da sehr schnell gehen zu können. Und das war natürlich ein großer Kraftakt, gerade was das Thema Homeoffice angeht, gerade für unsere IT-Abteilung, das zu gewährleisten, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter dann wirklich innerhalb von einer Woche fast ins Homeoffice schicken konnten. Das wurde natürlich auch sehr, sehr positiv von den Mitarbeitern wahrgenommen und wertgeschätzt, dass wir da wirklich sehr, sehr große Anstrengungen unternommen haben. Ja.
Aber jetzt können Sie wahrscheinlich weltweit, wenn man so die Infrastrukturen anschaut, also es geht ein Teil ins Homeoffice, aber es ist halt bei vielen auch gar nicht möglich, sowas wie ein Homeoffice machen zu können, ne?
Genau.
Ja, das gibt's natürlich. Das sind Infrastrukturthemen, dass zu Hause eben nicht so eine Internetanbindung zur Verfügung steht, wie wir es brauchen. Ganz klar, das hindert uns dann schon an der einen oder anderen Stelle, das dann noch komplett auszubauen. Aber zum Beispiel unser Standort in der Türkei oder komplett in Istanbul und wir haben ja auch noch in Izmir Kolleginnen und Kollegen, die sind komplett alle im Homeoffice.
Also wir haben grundsätzlich plus minus 50% unserer globalen Belegschaft über alle Standorte ins Homeoffice versetzen können in sehr kurzer Zeit. Eine Riesenleistung von unserem IT-Team. Aber Sie haben es angesprochen. Klar, wir sind auch in Standorten unterwegs, wo wir von der Infrastruktur her große Einschränkungen haben. In Kapstadt zum Beispiel konnten wir durch die vorhandenen Internetanbindungen und Möglichkeiten einen geringeren Teil der Kollegen ins Homeoffice schicken, als das zum Beispiel in Berlin oder in Istanbul der Fall gewesen ist.
Sie haben aber jetzt ja, also das eine war, Sie haben es angesprochen, es sind sehr viele Flüge gecancelt worden, es wurde umgebucht, Firmen haben ja auf einmal restriktiv runtergefahren, haben alle möglichen Veranstaltungen verboten. Das hätten Sie jetzt aber allein auch nicht schaffen können. Wie war denn da jetzt eine Kommunikation auch hin zum Konzern? Weil was ich ja auch so mitbekommen habe, auf einmal wurden deswegen, warum man ja anrufen musste, weil man es nicht über die App konnte oder weil es eben diese Restriktionen gibt, weil ich Billigticket hatte. Wie war denn da der Austausch mit dem Konzern, dass diese Gesamtstruktur, die Maßnahmen überhaupt dann in Bewegung kamen? Weil das kam ja für mich dann trotzdem relativ flott alles in neue Linien.
Genau. Also der Austausch gerade bei solchen Themen ist natürlich sehr eng mit dem Konzern. Da stimmen wir uns sehr eng ab. Wie erfolgt die Kommunikation? Welche automatisierten Tools haben wir zur Verfügung? Wie können wir die Kontaktversuche vieler unserer Kunden in bestimmte Kanäle steuern über die Kommunikation? Also da sind wir sehr eng im Austausch. Und was wir auf unserer Seite natürlich gemacht haben, ist, wir haben geguckt, wie können wir unsere Ressourcen kurzfristig optimieren, so wie wir das immer im Streik oder in einer Unregelmäßigkeit tun. Und auch da hat sich dann bewährt, die Lufthansa und auch die Lufthansa in Touch, die kann Unregelmäßigkeit, die kann Krise. Und ich denke, insgesamt haben wir das ganz gut bewältigt, haben dann eine ganz gute Erreichbarkeit hergestellt. Und auch wenn das natürlich an einzelnen Tagen durchaus herausfordernd war, weil einfach das Anrufvolumen extrem hoch war.
Na gut, man kann ja manchmal noch so mit 30-50% vielleicht das einigermaßen innerhalb von ein paar Stunden organisieren. Aber das war ja dann ein Zigfaches von dem, was normalerweise üblich ist, ne?
Absolut, ja.
Also das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Das ist nicht mehr steuerbar irgendwann. Da kann man nur noch schauen, dass man nicht komplett absäuft.
Genau, also da muss man auch ehrlich sein, ne? Also das ist auch die Erfahrung, die wir haben, wenn bei UFO-Streiks oder bei ähnlichen Situationen, man kann maximieren, man kann skalieren. Wir haben teilweise Tage gehabt, wo wir 70-80% über zusätzlich zu dem geplanten normalen Niveau abnehmen konnten. Aber alles hat seine Grenzen. Und wenn das dann das Ausmaß an Kontaktversuchen annimmt, dann kann man nur noch die Hände heben und wirklich versuchen, so viel wie möglich. Aber man kann nicht alles abnehmen.
Wie geht es dann bei den Mitarbeitern? Waren die jetzt eher mit aufgebrachten oder mit eher entspannteren Kunden? Hatten die da ein Verständnis? Was ist bei den Mitarbeitern da angekommen?
Ich glaube beides, ja. Also beides. In so einer Situation hat man natürlich viele Kunden, die Verständnis zeigen, die Situation verstehen und die da sehr verständnisvoll mit umgehen. Man hat aber natürlich auch Kunden, die sehr aufgebracht sind, die unter Umständen ein ganz wichtiges Ereignis haben, Hochzeit oder berufliche Ereignisse, familiäre Ereignisse, die sie dann nicht so wahrnehmen können wie geplant. Und da ist natürlich auch viel Stress bei den Kunden. Und dementsprechend haben unsere Kollegen, die da im Kundenkontakt sind, sicherlich auch die eine oder andere herausfordernde Situation meistern, ganz klar.
Jetzt gab es ja diese eine Welle erstmal mit diesen ganzen Stornierungen, Umbuchungen und dem Teil. Danach kann ich mir vorstellen, als diese Welle vorbei war, jetzt kam ja nochmal der Teil, die Rückführung, Zurückholen von Leuten. Und wie sieht denn die Situation jetzt aus? Also, oder was gab es dann für Wellen? Wie hat sich das Ganze weiterentwickelt in diesem, wir rechnen jetzt vor 4 Wochen, 5 Wochen?
Ja, eigentlich ein kurzer Zeitraum, ne? Aber da hat sich
relativ aber Welten.
In der kurzen Zeit. Klar, wie Sie sagen, am Anfang war es sehr, also als die erste Welle kam, haben die Kunden natürlich sehr, sehr viel Fragen gehabt und ganz viel angerufen. Das nahm ein bisschen ab, aber dann immer in jedem Zuge, wenn wieder neue Streichungen bekannt wurden oder neue Informationen rauskamen, dann schnellte das Anrufvolumen tatsächlich auch schon wieder in die Höhe, sodass wir doch relativ gut zu tun hatten in den letzten Wochen. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die bei diesen Rückholaktionen involviert waren und dort auch mit unterstützt haben. Insofern hatten wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut zu tun und mussten hier tatsächlich mit Überstunden viel arbeiten und haben auch Kolleginnen aus dem Backoffice oder Teamleiter gehabt, die auch am Telefon aktiv unterstützt haben. Jetzt merken wir, jetzt hat sich so ein bisschen eingependelt. Jetzt ist irgendwie jedem klar, dass da im Moment nicht viel passiert. Und jetzt ebbt es natürlich ab. Und je nach Service sind die Volumen jetzt schon doch deutlich, deutlich unter den Normalstand abgesunken. Während wieder in anderen Services es immer noch gut zu tun gibt. Also das ist ein sehr durchmischtes Bild, was wir da gerade sehen bei uns.
Also die Herausforderung, Frau Geppert hat es ja gesagt, die Herausforderung dreht sich gerade so ein bisschen, während wir im Monat März und auch Anfang April die Herausforderung hatten, wie können wir das deutliche Mehrvolumen abnehmen, wie können wir erreichbar sein. Sehen wir jetzt zum Beispiel beim Baggage Service, wenn keiner fliegt, dann verliert auch keiner seinen Koffer. Und dem da teilweise Volumeneinbrüche von bis zu 90%, sodass wir jetzt mittel- und auch, wir erwarten das auch langfristig, über die nächsten 6-7 Monate vor der Herausforderung stehen, wie können wir diesen Volumeneinbruch, den wir erwarten, zum Teil ihn auch schon sehen, wie können wir den kompensieren und da auch entsprechend unsere Kostenbasis und unsere Ressourcen entsprechend anpassen. Also das ist eine sehr spannende Zeit aktuell, aber auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und wir bewegen uns da tatsächlich aktuell so ein bisschen von einem Extrem ins andere Extrem. Und jetzt Mitte April, 21. April, befinden wir uns gerade so ein bisschen an dem Scheitelpunkt, wo es dann in die andere Richtung geht und wir die Herausforderung haben, dass das Transaktionsvolumen deutlich unter dem liegt, was wir ursprünglich geplant haben.
Ja, das ist jetzt nachvollziehbar. Ich habe irgendwo die letzten Tage was gelesen. Wir hätten jetzt ungefähr das weltweite Flugaufkommen, wie es 1957 war.
Genau, also das ist tatsächlich so, auch bei der Lufthansa liegen ja momentan in der Gruppe ungefähr plus minus 5% von den ursprünglich geplanten Flügen. Mhm. Und dementsprechend hat das natürlich ohne Zweifel, wird das auch zu Volumen- und Transaktionsreduzierungen im Service Center führen.
Ja. Ja, und was wir ja auch, was so die Vorhersagen sind, selbst wenn es innerhalb der Länder sich wieder einigermaßen öffnet, also Normalität, so will ich das doch nicht sagen, aber wieder vieles öffnet sich, wird der grenzüberschreitende Verkehr nochmal unter ganz anderen Voraussetzungen sein. Ne?
Absolut. Und das ist gerade die Herausforderung. Und das ist das, was diese Krise sehr unterscheidet von anderen Herausforderungen, die wir hier bisher so in der Geschichte hatten, von Streiks, von einem Vulkanausbruch. Das sind halt endliche Ereignisse, wo man weiß, wenn diese Ereignisse vorbei sind, dann sollte oder dürfte es relativ schnell wieder auf Normalniveau gehen. Und in der aktuellen Situation ist dieser Ausblick extrem unsicher. Wir wissen nicht, wann die Reisebeschränkungen fallen. Und dann ist natürlich auch die große Frage, wie die Kunden reagieren. Und die Erwartungshaltung ist natürlich, dass das einen langen Zeitraum benötigt, um wieder auf ein ähnliches Niveau wie vor der Krise zu kommen.
Ja, auch gerade in Produktionsbereichen, die ganzen Logistikketten, just in time, dürft ihr wahrscheinlich auch teilweise für die Ersatzteilversorgung, für die Wartungsarbeiten so der Fall sein.
Ja.
Was mir bei vielen Unternehmen momentan auch auffällt, ist, und Sie haben es jetzt in Parteien angesprochen, wie schnell auch Entscheidungen getroffen werden. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, ob Ihnen, bei Ihnen da sich auch gerade was verändert in bestimmten Teilen. Manchmal habe ich so den Eindruck, also gerade Homeoffice war ja so ein Thema, da haben wir viele Unternehmen über Jahre diskutiert, warum es nicht ging, haben es dann aber jetzt innerhalb von 14 Tagen dann trotzdem geschafft. Auf einmal werden Entscheidungen irgendwie völlig schneller getroffen und weit weniger rumdiskutiert.
Ja, merken Sie da auch sowas? Absolut. Das ist allein schon aus der Notwendigkeit der Situation, die ja extrem dynamisch ist und sich wirklich sehr schnell und auch sehr kurzfristig ändert. Dementsprechend auch ganz klar die Notwendigkeit, schnell zu entscheiden, schnell zu reagieren, auch auf sich ändernde Rahmenbedingungen schnell zu reagieren. Und wir bei Lufthansa Touch auch in der Geschäftsführung momentan sind eigentlich im Projektmanagement-Modus unterwegs. Das heißt, wir arbeiten ressortübergreifend, funktionsübergreifend, sind wir da im täglichen Austausch, um die Maßnahmen zu besprechen, um zu besprechen, greifen die Maßnahmen, die wir implementiert haben und wo müssen wir unter Umständen adjustieren beziehungsweise Korrekturen vornehmen. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten als in einem Normalbetrieb, was wir momentan erleben.
Genau, und das macht es gerade auch wirklich sehr, sehr spannend, herausfordernd. Auf der anderen Seite auch natürlich sehr, sehr hoher Zeitbedarf, Abstimmungsbedarf schon vorhanden, aber es muss natürlich trotzdem recht schnell gehen. Und so haben wir halt Möglichkeiten geschaffen, wie wir uns tatsächlich jeden Morgen mit so einer Art Taskforce austauschen, wo verschiedene Bereiche vertreten sind, die wesentlichen Abteilungen der Firma hier abdecken, um dann wirklich auch in diesen Termin was zu besprechen und sofort danach auch in die Umsetzung zu gehen. Und das hilft uns natürlich auch, hier sehr, sehr schnell unterwegs zu sein.
Wie geht's denn Ihren Teamleitern und so weiter, wenn die jetzt viel mehr Mitarbeiter auf Distanz zu führen haben? Wie kommen die damit oder was unterstützen Sie dabei?
Der Vorteil war oder ist, dass wir schon das Thema Homeoffice an wirklich fast allen Standorten oder ja mehr oder weniger an allen Standorten außer Kapstadt schon vorher im Einsatz hatten. Das heißt, das war jetzt kein ganz neues Tool, aber natürlich die Ausmaße, die wir jetzt haben, die sind neu. Wir haben den Kolleginnen und Kollegen Materialien an die Hand gegeben, was zum Thema virtuelle Führung zu beachten ist, was da vielleicht auch Stolpersteine sein können. Wir hatten auch im letzten Jahr bereits begonnen, für alle Teamleiter, die virtuelle Teams führen, ein Mentoring-Konzept aufzusetzen, wo sie sich quasi untereinander, ich sag mal, ein erfahrener Teamleiter und vielleicht einer, der das neu übernommen hat, austauschen können über die Themen, die sie speziell mit virtueller Führung geben können. Und das hat sich natürlich jetzt für uns als sehr gut herausgestellt, dass wir das auch schon im letzten Jahr angefangen haben, weil wir davon natürlich jetzt extrem profitieren konnten und einfach auch ein gutes Materialienpaket an unsere Neulinge dann weitergeben konnten.
Da gibt's ja diesen Spruch, der immer so schön sagt, Glück ist das, wenn die Herausforderung auf Vorbereitung trifft, ne?
Ja, also genau, wir waren vorbereitet für einige Bereiche, aber ich glaube, dieses ganze Thema Corona und diese Unsicherheit, die damit natürlich jetzt auch zusammenhängt, so wann geht's denn weiter, geht's überhaupt weiter, ist es dieses Jahr, ist es nächstes Jahr, das ist schon auch ein sehr großer Einflussfaktor natürlich auf uns alle hier und auch die Kollegen am Telefon, logischerweise, ne?
Ja. Aber ich denke, also auch so eine Corona-Krise, ich habe es jetzt mehrmals in den letzten Wochen auch intern gesagt, Ich hätte mir nie träumen lassen, dass mal so etwas passiert, wie jetzt gerade hier passiert. Ich glaube, das geht den meisten Menschen ähnlich. Das heißt natürlich für eine Krise oder eine Pandemie diesen Ausmaßes waren wir nicht vorbereitet. Wir haben natürlich Business Continuity, Maßnahmen und Konzepte über alle Standorte und auch global. Aber die Situation, die jetzt eingetreten ist, in dieser Form hatten wir natürlich nicht abgebildet. Was uns extrem hilft oder geholfen hat, jetzt hier diese Situation aus unserer Sicht so gut es geht zu managen und bisher auch relativ erfolgreich zu managen, ist einfach, denke ich, dass wir unsere Hausaufgaben im Vorfeld gemacht haben. Das heißt, sowohl beim Finanzmanagement als auch beim operativen Management haben wir uns deutlich verbessert in den letzten Jahren. Unser finanzielles Ergebnis hat sich deutlich verbessert. Die Transparenz, die wir haben über unsere Kostenpositionen, über die Hebel, die wir haben, um da auch Einfluss zu nehmen, auch wie wir unsere Operations steuern, wie wir sie kurzfristig skalieren können, um deutlich mehr Volumen abnehmen zu können. Da haben wir grundsätzlich einen sehr guten Werkzeugkasten und ein sehr gutes Niveau erreicht. Und das hilft uns natürlich jetzt auch kurzfristig die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch die Transparenz zu haben, was jetzt gerade im Unternehmen vor sich geht auf operativer, finanzieller Ebene und dann auch die entsprechenden richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Ja, also da bin ich völlig bei Ihnen. So eine Krise, so ein Thema, das kann keiner durchkalkulieren und durchplanen. Es gibt bestimmten Rahmen, da kann man vorbereitet sein und dann zu hoffen auch, dass man mit den Tools dann den weiteren Weg gehen kann. Normalerweise frage ich ja jetzt immer so zum Abschluss eben nach dem Ausblick, und wenn wir vor 6 Wochen oder zur CCW noch gesprochen hätten, dann wäre wahrscheinlich auch gewesen der Wachstumskurs, wo geht's hin, wie brauchen Sie viel mehr Mitarbeiter, wie kommen Sie an die? Jetzt haben wir völlig andere Zeiten. Was ist der Ausblick? Sie haben schon gesagt, es geht eigentlich Schritt auf Schritt. Es ist so ein Fahren auf Sicht. Wie der alte nicht mehr der Instrumentenflug, sondern jetzt schaut man aus dem Cockpit vorne raus. Was sehe ich dort? Ne? Was sind so die nächsten Schritte, wo Sie sagen, ja, also das ist das, worauf Sie sich jetzt gerade in dem einen oder anderen Szenario vorbereiten?
Also Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Wir fliegen oder fahren aktuell auf Sicht, weil wir keine belastbaren Szenarios haben. Wie wird sich das Volumen oder wie wird sich unser Workload über die nächsten 6 bis 12 Monate entwickeln? Wir fahren auf Sicht. Wir versuchen, auf sinkende Volumen so zu reagieren, das kurzfristig zu kompensieren. Kurzarbeit ist dann natürlich ein wichtiges Instrument. Das ist auch ein Instrument, was wir in Deutschland haben. In anderen Ländern, in denen wir operieren, haben wir dieses Instrument nicht. Das macht es natürlich noch herausfordernder. Unser Anspruch aktuell ist, dass wir die Größe, die die Lufthansa in Touch hat, dass wir die behalten, dass wir ohne betriebsbedingte Kündigungen durch diese Krise kommen. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie wird die Lufthansa in Touch zukünftig aussehen, wenn das Fluggastaufkommen sich tatsächlich so entwickelt, wie das jetzt in verschiedenen Szenarien auch von der IATA geplant wird. Dann muss man davon ausgehen, dass bei uns auch das Volumen sich dementsprechend reduziert und anpasst. Und da ist dann bis langfristig natürlich auch die Herausforderung, wie können wir neue Geschäft generieren? Können wir unser Geschäftsmodell erweitern, ausbauen, verbessern? Ich gehe davon aus, dass der Kuchen insgesamt, den es in unserer Industrie geben wird, dass der kleiner wird. Aber unser Anspruch ist ganz klar, wir wollen ein größeres Stück von diesem Kuchen. Und dementsprechend werden wir unsere Schwerpunkte setzen und versuchen, das dementsprechend auch zu realisieren.
Also Sie gehen jetzt praktisch davon aus, dass diverses an Reisetätigkeiten, die häufig auch meistens im geschäftlichen Bereich wahrscheinlich stattfinden, die Urlaubsreisen, die werden wahrscheinlich dann wieder ansteigen, die Leute wollen wieder unterwegs sein, aber dass vieles, was so geschäftlicher Reiseverkehr angeht, dass der eher etwas sich, wenn er sich wieder normalisiert, erstmal auf ein anderes Niveau einpendelt?
Genau, also das ist unsere Erwartungshaltung, dass das, bis wir wieder auf dem Niveau von 2019 sein werden, dass das einige Zeit dauern wird. Das ist momentan die Annahme. Aber die Annahme, das ist, wir haben alle keine Kristallkugel, ne? Das kann falsch sein, das kann richtig sein. Ja. Es kann sein, dass es noch mehr einbricht, als wir es erwarten. Es kann auch sein, dass es sich extrem schnell wiederholt. Ich glaube, die Unsicherheit war noch nie so groß wie aktuell.
Ja, absolut. Also da stehen wir momentan wirklich, weil wir wissen ja auch noch nicht, wie dieses kleine Virus sich noch weiterentwickelt und welche Varianten es noch irgendwann mal ausbildet und was noch als nächste Welle kommt. Das ist richtig. Ja. So die abschließende Frage jetzt nochmal an Sie drei. Gibt es etwas, was Sie sagen, das wird sich wahrscheinlich persönlich aus diesem Learning jetzt schon absehbar für Sie verändern können oder tun, was Sie da mitnehmen?
Also ich denke, wir sind auf jeden Fall noch flexibler, als wir es vorher schon waren. Und man ist einfach offen für neue Ideen und für agile Umsetzung. Das sehe ich so. Und was wir halt intern, also da muss ich wirklich sagen, da das passt auch in das Bild, was der Tobias erläutert hat. Wir waren halt gut aufgestellt und wir haben intern eine Nachrichtenplattform, die es uns jetzt ermöglicht, auch mit den ganzen Kollegen, die auch jetzt im Homeoffice neu sind, zu kommunizieren. Das heißt, wir können alle Mitarbeiter immer erreichen.
Also ich denke, so eine Krise ist ja auch immer die Möglichkeit, sich zu überlegen, die Art und Weise, wie ich bisher gearbeitet habe, möchte ich so weiterarbeiten oder gibt es Dinge, die ich besser machen kann? Und da ist natürlich so eine Krise immer so der Anlass, die Fragen, die man sich ohnehin im Jahresverlauf oder im täglichen Geschäft stellt, nochmal intensiver zu stellen. Und ich glaube schon, dass viele Dinge, wie wir jetzt momentan arbeiten, auch was Schnelligkeit angeht, was Zusammenarbeit angeht, dass unser Anspruch da sein muss, das auch in der Zukunft fortzuschreiben und auf der Basis effektiver und effizienter zu arbeiten. Und dann ist natürlich ganz klar eine Frage, die wir uns stellen, wie können wir uns effizienter, wie können wir uns agiler, wie können wir uns da besser aufstellen, auch im Management über die Standorte, um dann noch besser zusammenzuarbeiten. Das ist, denke ich, sicherlich eine Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang dann jetzt auch stellen werden.
Für mich persönlich, was sich in solchen Zeiten auch immer wieder bewährt, ist das Thema Team Spirit und Zusammenhalt auch zwischen den Kollegen. Das war, ist ja auch einer unserer Mark- oder Kernwerte, International Team Spirit, dass wir sagen, hey, wir sind ein großes internationales Unternehmen und wir tun alles dafür, um halt auch Zusammenhalt unter den Mitarbeitern zu stärken. Und jetzt in so einer Krise zeigt sich das natürlich auch nochmal sehr stark, wie gut das dann auch funktioniert, indem halt freiwillig Aufgaben übernommen werden, die vielleicht nicht normalerweise zum Tagesgeschäft gehören oder eben ganz flexibel auch reagiert wird, offen für Neues zu sein. Und das hoffe ich, dass wir dann, egal wie wir aus der Krise rausgehen, aber ich denke, dass wir da gestärkt rausgehen und mit neuen Ideen auch für die Zukunft des Unternehmens dann voranschreiten können.
Gestärkt aus der Krise herausgehen, ja, das wünsche ich uns allen. Vielen herzlichen Dank, Frau Sittig, Frau Gebhardt, Herr Vögtlin, für Ihre Zeit und für diese Einblicke auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, weil ich weiß, Sie haben alle gerade ganz was anderes zu tun, als jetzt einfach eine Stunde sich für ein Gespräch zurückzuziehen. Von daher nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit dafür.
Wir danken Ihnen auch. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.
Vielen Dank.
Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde diese Folge von Poly, unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stockmann.